Die Kinderdocs, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen, liebe Eltern. Heute geht es um ein Thema, das wirklich immer mehr von euch beschäftigt, weil es scheint so, dass das zunimmt. Das werden wir gleich klären, ob das so ist. Es geht um ADS und ADHS. Also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom und dasselbe auch noch, wenn Hyperaktivität dazukommt. Bei mir im Studio sind wie immer unsere äußerst kompetenten Kinderdocs. Ich begrüße ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Hallo, liebe Insa.
Hallo, Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz. Sie ist Kinderärztin in Hohe Luft hier in Hamburg und sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen Hamburg.
Hallo, Insa. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ich bin Insa Gall und ich bin Redakteurin hier beim Hamburger Abendblatt und habe selber zwei Kinder. Dieses Thema wird ja so in den letzten 20, 30 Jahren deutlich häufiger diskutiert als früher. Worum handelt es sich da eigentlich?
Also hinter diesen Buchstaben ADS, ADHS verbirgt sich letztendlich eine Verhaltensstörung bei Kindern, Jugendlichen, auch bei Erwachsenen, die durch Auffälligkeiten eigentlich in so drei Kernbereichen gekennzeichnet sind. Es geht um eine starke Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwäche. Es geht um eine starke Impulsivität bzw. fehlende Impulskontrolle und um eine ausgeprägte körperliche Unruhe, eine Hyperaktivität. Das ist, so wie du sagst, in aller Munde, es ist viel in den Medien, es ist oft ein sehr negativ besetzter Begriff. Uns ist nochmal ganz wichtig, hier direkt am Anfang auch nochmal eigentlich klar zu machen, dass dem Betroffenen nicht gerecht wird, denn diese Impulsivität führt auch ganz oft zu Spontanität, Kreativität, Flexibilität.
Also das sind auch ganz besondere Menschen.
Sind schon sehr besondere,
Charlotte?
Ja, na klar, genau. Und deswegen wird diese ausschließlich negative Sichtweise dem Betroffenen nicht gerecht. Aber natürlich ist das etwas, was sozusagen im Alltag diesen Kindern und Jugendlichen, die wir in den Praxen sehen, das Leben und ihren Familien eben auch sehr schwer macht. Und darum ist uns das so wichtig, hier ein bisschen Informationen weiterzugeben.
Genau. Und eben, Insa, fragtest du ja nach der Häufigkeit und ob die zunimmt, weil es sich so anfühlt. Ich kann das total wir können das nachvollziehen, dass der Eindruck entsteht, dass es zunimmt, aber um ehrlich zu sein, die tatsächlich nach den strengen Diagnosekriterien nachweisbaren Fallzahlen, die nehmen nicht zu. Mhm. Da sind wir seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren ziemlich stabil bei 3-5%. Das kommt immer noch drauf an, welches Diagnosekriterium angelegt wird. Das würde hier zu weit führen, aber das sind so ungefähr die Zahlen und die sind stabil.
Sind Jungs aber, oder Mädchen gleich stark betroffen?
Nein, Jungs sind deutlich häufiger, ne? Betroffen, 2-4 Mal häufiger. Mhm. Jungs sind auch vor allem viel häufiger betroffen bei den Formen, die auch eine Hyperaktivitätsstörung haben. Andersrum, Mädchen haben öfter die ohne und werden dann auch mal durchrutschen in der Diagnostik und erst später auffallen. Kommen wir nochmal drauf zurück. Aber was wichtig ist, der Eindruck ist trotzdem nicht falsch. Weil wir nämlich eigentlich auch zunehmend Kinder und Jugendliche sehen, die tatsächlich Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die in Teilen mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung zusammenpassen. Da kommen wir auch nachher bei den Symptomen nochmal drauf. Es gibt schon viele Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen, auch hyperaktives Verhalten zeigen oder gestörte Impulskontrolle, Probleme in Sozialverhalten. Und die erzeugen dann, denken wir, den Eindruck, dass dieses Syndrom häufiger
aber
ist.
Aber dieses Syndrom an sich ist dann nicht immer erfüllt.
Nein, das sind nicht alles Kinder, die eine richtige Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben.
Da kommen vielleicht andere Probleme hinzu,
in wie der Tat.
Bildschirmzeiten oder ähnliches.
Das ja, das denken. und Struktur. Losigkeit unter Umständen oder
aber das ist doch schon eine super Überleitung, eigentlich mal so ein bisschen zu erklären, so was können die Ursachen sein?
Ah ja, das ist ja
Claudia,
interessant.
Wolltest du ja nochmal.
Ja, genau. Also was passiert da? Im Prinzip ist das eine verminderte Verfügbarkeit bestimmter Botenstoffe im Gehirn in Zentren, die für die Aufmerksamkeits- und Impulskontrolle verantwortlich sind. Das kann man auch chemisch ganz gut belegen, sagen wir mal so, auch wenn die Ursachen insgesamt noch nicht hundertprozentig geklärt sind, ist es so, dass wir wissen, da ist tatsächlich etwas anders bei diesen Patienten. Es gibt ja auch eine sehr hohe genetische Komponente. Man geht von einem, wir nennen das als im medizinischen Jargon, multifaktoriellen Geschehen aus. Das heißt, dass es nicht nur eine Sache gibt, die das bedingt, sondern dass das ein Zusammenspiel von Faktoren ist. Die Genetik ist dabei am bedeutsamsten.
Also sprich, das wird auch vererbt oder?
Genau, in den Familien, die wir betreuen, gibt es unheimlich häufig Elternteile, die das auch haben oder die, wenn sie so zurückdenken, jetzt durch die Probleme ihrer Kinder angeregt, sozusagen zurückdenken an ihre eigene Kindheit und Schulzeit, denken so, ich glaube, bei mir war das auch mal so.
Ohne, dass es damals richtig benannt wurde.
Genau, ohne, dass es entsprechend benannt wurde. Wir wissen, dass es bestimmte Gruppen gibt, wie zum Beispiel Neugeborene, die Komplikationen unter der Geburt hatten oder belastete Schwangerschaftsverläufe oder Frühgeborene häufiger betroffen sind. Die haben dann wahrscheinlich ein genetisches Setting und haben dann diese komplizierenden Faktoren noch dazu. Und wir wissen, dass Umwelteinflüsse sich auch mit auswirken. Das heißt, dass wenn das soziale Umfeld, die Familienstrukturen gestört oder belastet sind, wird es wahrscheinlicher, dass man dieses Krankheitsbild dann nachher auch entwickelt. Genau.
Die Symptomatik ist sehr variabel. Und hat eine sehr, sehr große Varianz. Es betrifft ja diese drei Kernbereiche und es kann sehr unterschiedlich sein, was bei den einzelnen Kindern da sozusagen das führende Merkmal ist. Es sind auch ganz fließende Übergänge und das ist das, was du gerade schon sagtest, Claudia. Ist uns ganz wichtig, nicht jedes zappelige Kind, was nur 2 Minuten am Tisch sitzen kann, ist ein Kind mit einem Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätssyndrom. Und diese unterschiedliche Ausprägung bedingt auch, dass wir sehr leichte Formen haben und sehr schwere Formen haben. Und wir würden einfach gerne mal erzählen, was macht das Leben für diese betroffenen Kinder und Jugendlichen so schwierig?
Ja, das genau. klingt gut, Claudia.
Genau, ich würde das einfach mal versuchen, und zwar unter dem Begriff Filterstörung. Was passiert eigentlich unentwegt in uns allen? Wir sind praktisch die ganze Zeit überschwemmt mit Reizen, die wir bekommen über alle Sinne, also über das, was wir sehen, was wir hören, was wir fühlen, was wir riechen, was wir schmecken, über das, was unsere Tiefensensorik uns rückmeldet, wie bewege ich mich im Raum, wie bin ich positioniert, was ist hinter, über, neben mir, sensorische Eindrücke, die wir über die Haut aufnehmen und so. Das heißt, wir sind praktisch permanent sehr, sehr vielen Reizen ausgesetzt. Und bestimmte Zentren im Gehirn sorgen dafür, ich sage es jetzt mal ein bisschen plakativ, 1000 Sachen kommen rein, 995 werden zur Seite geschafft, damit wir uns auf einzelne Dinge konzentrieren können und nicht unentwegt mit allem beschäftigen müssen. Patienten oder Kinder und Jugendliche und Erwachsene, die Aufmerksamkeitsdefizitstörung haben, denen fehlen bestimmte Filtermechanismen. Und das führt dann dazu, dass die praktisch unentwegt fast alles, was reinkommt, irgendwie bearbeiten müssen. Und man kann sich ja, denke ich, ziemlich leicht vorstellen, dass das wie so ein Rauschen ist. Ne? Man ist also im Prinzip permanent reizüberflutet und kann dann gar nicht die Energie aufbringen, über längere Zeiträume den Fokus auf irgendetwas zu halten. Man kriegt nicht alles mit, was der Lehrer sagt und so. Ne? Man vergisst Dinge, weil man, wenn man 3 Sachen in Reihe aufgetragen bekommt, wenn man das erste gemacht hat, schon wieder vergessen hat, was
weil
noch.
Weil so viele neue Reize wieder
Weil einfach so viel,
sind.
Genau. Und deswegen sind diese Patienten ja auch so wahnsinnig ablenkbar und so. Mhm. Genau, so viel dazu. Und jetzt wollten wir die Symptome mal an Beispielen so ein bisschen erläutern.
Genau, also Aufmerksamkeit, du hast das jetzt ja gut irgendwie erklärt, dass diese Filterstörung eben bedingt, dass man sich nicht auf eine Sinneswahrnehmung fokussieren kann, dass die Kinder und Jugendlichen, wenn die also in der letzten Reihe meinetwegen im Klassenraum sitzen 28 Schüler vor ihnen, da fliegt das Radiergummi vom Tisch, der nächste spitzt seinen Stift an, der dritte redet links, der vierte redet rechts und vorne versucht ein Lehrer irgendwas zu erklären. Also da sind so viele dazwischenliegende Informationen, dass das mit dem, was der Lehrer da sagt, gar nicht ankommt.
Darf ich hier mal reingrätschen, Charlotte? Darf
ja,
ich?
Bitte.
Ja, und zwar, weil das nämlich eigentlich auch ganz gut verdeutlicht, warum die Kinder heute mehr Probleme haben. Früher, ganz früher hat man mal Frontalunterricht gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr damit was anfangen könnt. Da war der Klassenraum recht spärlich illustriert, sagen wir mal so. Also es war alles ziemlich basic. Und vorne stand die Lehrerin, der Lehrer. Man saß in Reihen, alle waren nach vorne ausgerichtet. Die Lehrerin hat was erzählt und das war's. Heute haben wir ja offene Unterrichtsformen, wo die Kinder durch den Raum gehen, sich Arbeitsmaterialien besorgen und so weiter, wo manchmal Gruppenarbeit gemacht wird, wo auch die Tischordnung sich aus pädagogischen Gründen alle 2 Wochen ändert und so. Das alles ist voll mit Reizen und das führt natürlich dazu, dass solche Kinder mehr Probleme bekommen als früher.
Also eine Unterrichtsform, die aus pädagogischer Sicht total sinnvoll ist, aber gerade für diese Kinder wahrscheinlich doch eher belastend.
Ganz genau.
Sein kann. Die sind einfach irre leicht ablenkbar und können eben dann auch ihre Arbeit oft nicht zu Ende bringen in diesem Setting. Wenn die irgendwo alleine in einem reizarmen Raum sitzen, dann sind die schnell fertig. Die sind ja oft auch ganz, ganz schlau. Es ist ja einfach nur so, dass diese Umwelteinflüsse oder diese Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen, das einfach nicht erlauben sozusagen. Und dann ist natürlich auch dieses bisschen strukturierte Denken für viele Kinder schwierig, die sogenannten Wochenarbeitspläne. Ich habe eine Woche Zeit, ich muss irgendwie 10 Aufgaben fertig bringen von Montag bis Freitag. Wo war ich denn? Wann habe ich angefangen? Was fehlt mir noch? An was muss ich denken? Genau. Und was du sagtest, auch die Vergesslichkeit, was das angeht. Dann ist ja oft so, dass die Eltern das schwer sozusagen annehmen können, wenn sie auf der anderen Seite sehen, dass ihre Kinder ja aber doch zum Beispiel 4 Stunden vor einem neuen Videospiel sitzen. Das
ganz genau.
Kannst du immer noch so ganz schön erklären, Claudia.
Ja, genau. Danke, Charlotte. Also, ich wollte einmal ganz kurz erklären, warum das kein Widerspruch ist. Wir haben nämlich verschiedene Wege im Gehirn, wie wir Aufmerksamkeit steuern. Und wenn ich den Kindern und Jugendlichen das erkläre, dann bringe ich denen immer Beispiele. Also nehmen wir mal Beispiel 1. Ich habe dieses neue Videospiel bekommen. Dann habe ich eine, das nennt man intrinsische Motivation. Ich habe eine unglaublich große Lust und Interesse an diesem Spiel. Und dafür brauche ich dann nicht das normale Aufmerksamkeitssystem, von dem wir vorhin sprachen, wo wir diese Botenstoffe haben und so, sondern das sind andere Zentren im Gehirn und die sind aufmerksamkeitsunabhängig. Da kann ich meinen, aufgrund des hohen Interesses kann ich sozusagen diesen Weg umgehen. Der zweite, der diesen Weg umgeht, ist, da nehmen wir mal das Beispiel Autofahren. Wenn ich Autofahren lerne, dann muss ich immer noch nachdenken, oh, ich will nach links, ich muss also den Blinker setzen, jetzt wird gebremst, ich gucke in den Rückspiegel, jetzt gebe ich wieder Gas. Das ist ja alles sozusagen im Aufmerksamkeitssystem verankert. Ich muss also noch nachdenken und mich konzentrieren. Jeder weiß, dass wenn Dinge automatisiert sind, wenn wir also etwas sozusagen aus dem FF können, wie beispielsweise jetzt Autofahren, dann können wir nach einer Weile, wenn wir gut trainiert sind, alles im unterbewussten Flow laufen haben und nebenher kann man mit seinem Beifahrer quatschen.
Oder über sonst was nachdenken.
Oder über sonst was nachdenken oder Radio hören. Und ein Podcast zum Beispiel. Und in diesem Fall ist es so, dass man auch unabhängig ist von diesem spezifischen Aufmerksamkeitssystem. Ganz problematisch ist es, wenn man Dinge machen muss. Hausaufgaben in der Schule, eine Arbeit, also eine bestimmte Aufgabe bearbeiten, da ist man eben abhängig von diesem System und da haben wir dann die Probleme, wenn das nicht richtig filtern kann. Und darum ist auch ein therapeutischer Ansatz, da kommen wir nachher nochmal drauf, automatisieren von guten, funktionierenden Lernstrategien.
Nun hatten wir eine Sache noch angesprochen, das berühmte H, also die Aufmerksamkeitsdefizitstörung an sich, aber manchmal kommt auch noch Hyperaktivität
Es kommt ja nicht nur Hyperaktivität, dazu. Es kommt auch noch die Impulsivität dazu.
Ah ja.
Was bedeutet Impulsivität? Das bedeutet im Grunde diese emotionalen Ausbrüche. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind oft aufbrausend. Sie sind himmelhochjauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Es ist so, dass sie einfach sozusagen dieses Erstdenken, bevor man handelt, dass das einfach überrannt wird quasi. Sie reden dazwischen, wenn sich Menschen unterhalten. Sie haben spontanes Bedürfnis, Dinge zu tun, auch wenn es gegen die Regeln eines Gesellschaftsspiels ist. Man ist nicht dran oder man ist rausgeworfen und muss mit seinem Beimensch ärger dich nicht ins Häuschen zurück. Der Impuls ist ein anderer und dem wird dann nachgegeben und dann fliegen auch schnell die Steine so durch die Gegend. Das bewirkt natürlich in der sozialen Interaktion im Miteinander mit Gleichaltrigen oft sehr viel Frust. Also, dass das etwas ist, wo sie von den Erwachsenen, von den Eltern und den Lehrern oft die Rückmeldung bekommen, dass sie sich nicht adäquat verhalten,
Das also die Ecken damit an, im Grunde kann man sagen. Die Resonanz ist dann oft, oder die Rückmeldung ist negativ.
Diese Kinder sind oft irgendwie zu doll in ihrem ganzen Tun. So. Und das empfinden andere Kinder intuitiv als unangenehm. Die machen einen Bogen. Und so kommt es nicht selten auch dazu, dass die betroffenen Kinder sozial isoliert sind, auch oft traurig sind, keine richtigen Freunde haben. Genau, ist ein ganz wichtiger Punkt, wo man ihnen auch unbedingt helfen muss.
Ganz genau, ja. Das geht auf Kinderseelen natürlich, weil sie eben durch das ständige Anecken und negative Feedbacks, Familie und Freundeskreis und so, natürlich dann auch leiden und Minderwertigkeit oder Selbstwertprobleme bekommen. Genau, jetzt sind wir aber bei der Hyperaktivität in Sachen.
Genau, super. Claudia.
Genau, das ist relativ einfach. Alle kennen das, der Zappel-Philipp, ne?
Aus dem
Struwwelpeter. Der hat ganz sicher ADHS gehabt, genau. genau, die Kinder sind tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes zappelig, hippelig. Sie sind permanent in Bewegung. Sie können in angemessener Weise nicht ruhig sitzen bleiben. Das sind die kleinen Kinder im Kindergarten, die nie im Sitzkreis sitzen, wenn der Morgenkreis abläuft. Das sind Schulkinder, die mitten im Unterricht plötzlich aufstehen und wenn es gar nicht angesagt ist, oder im Restaurant nicht am Tisch sitzen bleiben. Die Eltern haben das häufig daran auch gemerkt, dass die Kinder irgendwie bei den Mahlzeiten keine 10 Minuten am Tisch bleiben. Die haben einfach einen unheimlich hohen Bewegungsdrang, der sie sozusagen treibt. Ne?
Wir haben noch mal so ein bisschen überlegt, es ist eher rückblickend so, wenn wir über diese Problematik mit den betroffenen Kindern und ihren Eltern sprechen, dann kann man eigentlich rückblickend manche Merkmale oder Signale irgendwie schon sehen und die so ein bisschen darauf hinweisen konnten. So.
Also im Nachhinein
könnten.
Weiß man
mit viel Konjunktiv.
Im Nachhinein, also, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, dann
geht's. Genau, es sind ist oft so, dass diese Kinder als Babys sogenannte Regulationsstörungen hatten. Das heißt, sie konnten sich nicht alleine beruhigen, haben sehr viel geschrien, sogenannte Schreibabys, brauchten unglaublich viel Hilfe der Eltern, um sich zu beruhigen, um in den Schlaf zu finden. Auch dieses ganze Essen, Lernen, oft total chaotisch, was mal gut klappt, mal gar nicht geklappt hat. Bei den kleinen Kindern sagtest du ja gerade, ne, diese Unruhe, dieses Herumflattern, das sind die Kinder, wo die Eltern oft sagen, wir konnten nie ein Buch vorlesen, weil mein Kind nicht auf meinem Schoß sitzen bleiben konnte und geduldig von Seite zu Seite irgendwie den Verlauf der Geschichte abwarten konnte. Genau, bei den Schulkindern kommt es dann mit zunehmenden Anforderungen des Systems.
Ja, genau, wenn dann praktisch gefordert ist, fremdbestimmt, nicht intrinsisch, genau. Arbeiten, lernen, sitzen bleiben, sich an Regeln halten. Selbst Kinder, bei denen man im Kleinkindesalter noch gedacht hat, auch die sind einfach besonders quirlig, genau, kann es sein, dass die dann im Schulalter tatsächlich dann Probleme bekommen, die dann dazu führen, dass wir darüber reden müssen.
Die Jugendlichen, da ist es eigentlich mehr, dass die von ihrer inneren Unruhe berichten, also dieser permanenten sozusagen Angespanntheit,
Also die haben das wahrscheinlich gelernt, etwas besser nach außen hin zu kontrollieren, spüren es aber trotzdem im Inneren sehr.
Ja, und es führt aber dazu, dass auch sie selber sich eben nicht gut selbst organisieren können. Ne? Sie können einfach Dinge auch nicht sozusagen beginnen und konsequent zu Ende führen, weil so viele Gedanken, so eine Unruhe ihnen dazwischen durch den Kopf schießt. Es sind oft auch Jugendliche, die sagen, sie können schwer schlafen. Ja, sie haben unheimliche Schlafstörungen, kommen schwer runter und können schwer in den Schlaf finden. Wir wissen von den Jugendlichen, dass es häufiger auch einen problematischen Mediengebrauch gibt. Darüber müssen wir unbedingt mit den Jugendlichen reden dann. Insgesamt weiß man, dass es auch eine etwas erhöhte Risikobereitschaft gibt. Das heißt, die Jugendlichen haben ein erhöhtes Unfallrisiko. Ne? Also ganz wichtig auch, das explizit zu thematisieren. Wie verhältst du dich? Wie bewegst du dich? Bist du mit dem Fahrrad unterwegs? Bist du schon mit dem Roller unterwegs? Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Da sage ich noch was zu Charlottes Ausführungen, nämlich dass überhaupt auch wirklich bekannt ist, dass Kinder, nicht nur Jugendliche, auch die Kinder mit ADHS deutlich mehr Unfälle haben als Kinder ohne, aufgrund dieses impulsiven Verhaltens.
Mhm. Wenn sich also, sagen wir, im Kindesalter, oft muss man ja sagen im Grundschulalter, diese Schwierigkeiten häufen und Eltern dann sagen, okay, also irgendwie haben wir hier eine Problematik, wenden sie sich ja in der Regel wirklich zuerst an uns als Kinderärztin und fragen, also brauchen einfach einen hohen Beratungsbedarf. Und ganz wichtig ist dann, möglichst zügig eben hier eine Diagnostik zu machen. Es gibt standardisierte Testverfahren, darauf wollen wir jetzt gar nicht so im Einzelnen eingehen.
Nee, das verstehe ich, aber wäre eine Frage von mir. Also es gibt ja viele Kinder, die, sag ich mal, unruhig sind oder die hibbelig sind oder ihre Impulse nicht unter Kontrolle haben. Und das ist genau. muss ja nicht alles ADS oder ADHS sein.
Aber in dem Moment, wo diese Unruhe, diese fehlende Impulskontrolle, diese Zappeligkeit alle Bereiche des Lebens einfach permanent stört und schwierig macht, also sei es das Familienleben, der Alltag, sei es die Schule, sei es Freundschaften, all das einfach dadurch gestört ist, da ist es einfach total wichtig, genau hinzuschauen. Und dann sind es in der Regel die Kinder- und Jugendpsychiater, die entsprechende Diagnostik, sehr umfangreiche Diagnostik machen, um einfach zu gucken, haben wir hier wirklich ein ADHS? Welche Bereiche sind hier besonders betroffen? Wie können wir diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen?
Darf ich auch noch kurz zu Insa was sagen? Es gibt natürlich schon die Möglichkeit in Beratungsgespräch und in so orientierenden Verfahren, da gibt es so Fragebögen für Eltern und Lehrer oder für Erzieher und Lehrerinnen, kann man schon eine Idee bekommen, müssen wir in die Richtung weiterdenken oder nicht? Also man kann niederschwellig erstmal anfangen und manchmal auch schon ganz klar sagen, macht euch keine Sorgen, das ist hier alles noch im Rahmen oder hier müssen wir mal schauen.
Mhm. Ja. Okay, genau. Interessant, Claudia.
Wenn diese Diagnostik dann stattgefunden hat und das Problem ist wirklich sozusagen benannt, dann ist es ganz wichtig, dass eigentlich der allererste Schritt ist, dass Eltern und Familien zusammen mit ihren Kindern und Jugendlichen erstmal über dieses Störungsbild aufgeklärt werden, unheimlich gut beraten werden, also das unter dem Stichwort Psychoedukation einfach dieses Verständnis für dieses Problembild geschaffen wird. Also was Claudia auch erzählt hat, so eine Filterstörung, das ist eigentlich für die Eltern dann immer, denen gehen so richtig sozusagen die Augen auf und sie sagen, okay, jetzt verstehe ich das alles, jetzt weiß ich, warum diese und jene Dinge so schwierig bei uns sind.
Wahrscheinlich auch eine Erleichterung dann an der Stelle, wenn man es versteht.
Das ist auch eine Erleichterung.
Es entgiftet auch das Klima, ne? Wenn man Verständnis dafür hat.
In der Familie.
Ja, auch die Akzeptanz der Dinge, dass sie so sind, wie sie sind. Das Therapiekonzept ist, wie wir so schön in unserem Jargon sagen, multimodal. Das bedeutet, es sind verschiedene Komponenten, die hier in den Blick genommen werden. Das ist davon abhängig, welcher der Bereiche hier im Vordergrund steht. Eine ganz wichtige Säule dieser Therapie ist die Verhaltenstherapie, was wir auch vorhin schon mal benannt haben, wenn wir sagen, so wie funktioniert unsere Aufmerksamkeit, dass wir also da diese automatisierten Lernprozesse, dass wir das mit den Kindern üben. Aber du wolltest, glaube ich, dazu noch ein bisschen was sagen, ne?
Ja, zumindest zu dem, also diese Verhaltenstherapie, die wird ganz häufig, würde man ja meinen, dann von Psychotherapeuten gemacht. Es gibt auch bei vielen psychologischen Praxen Gruppen und Elterntrainings und so. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Ergotherapiepraxen, die sich darauf spezialisiert haben oder die das sehr, sehr viel machen und die diese Strukturierungstrainings mit Kleingruppen machen, weil es natürlich total wichtig ist, dass diese Trainings stattfinden in einem Setting, in dem es auch der Ernstfall ist. Anders gesprochen, die meisten ADHS-Kinder, die man 1:1 mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten zusammensetzt in einem reizabgeschirmten Raum, werden die Probleme gar nicht haben. Wenn die aber in der Sechsergruppe sind mit lauter, ich nenne es jetzt mal Kapaiken, die alle dazwischen reden, alle aufspringen, alle zuerst und so, keiner hält sich an, dann ist überhaupt der schulähnliche Ernstfall vorhanden. Deswegen sind solche Trainings besonders wirkungsvoll.
Und da geht es darum zu lernen, wie man Dinge automatisiert. Du hattest das vorhin das Beispiel Autofahren genannt, glaube ich, in einem etwas anderen Zusammenhang. Also, dass man praktisch so Abläufe,
Handlungsplanung,
überlegt.
Strukturierung, und Eigenorganisation.
So einübt, dass man die praktisch, ohne sich doll darauf konzentrieren zu müssen, einfach abspult. Ist das so richtig?
Ja, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Und
richtiges Verhalten eintrainieren sozusagen.
Genau. Und es betrifft alle Bereiche. Das betrifft ja nicht nur den Bereich Schule, wo ich eben mit den Gleichaltrigen sitze und versuchen muss, irgendwie das mitzuschneiden, was vorne passiert oder meinen Arbeitsauftrag auszuführen. Das betrifft aber auch den Alltag. Aufstehen, Anziehen, Zähne putzen, Frühstücken, Sachen packen, in die Schule gehen, ist ein super komplexer Ablauf, ja. Auch das, sowas muss automatisiert werden, damit einfach der Stress da mal rauskommt. Das sind ja schon die Momente, wo es morgens knallt. Also bevor der Tag eigentlich
die und die Eltern hat. Müssen eingebunden sein in all diese Therapien, damit sie eben zu Hause das so machen können. So machen können, wie das dann auch im Training praktisch gelebt wird. Genau, und dann sind wir bei den Fällen, bei denen die Beratung, die Informationsvermittlung, Psychoedukation, Verhaltenstherapie vielleicht nicht reicht. Und das ist nicht der größte Teil der betroffenen Patientinnen und Patienten, der dann am Ende doch auch Unterstützung durch Medikamente benötigt.
Jetzt kommen wir auf das Thema Ritalin, nehme ich mal an. Ein sehr bekanntes Mittel, welches aber ja auch sehr viel diskutiert wird.
Genau, weil es unglaublich viele Mythen gibt zu diesem Medikament. Also erster Fakt, wichtig ist, das ist kein Beruhigungsmittel. Ganz vielen Eltern wird ja vorgeworfen, dass sie ihre Kinder sozusagen sedieren und ruhig stellen, wenn sie das geben. Das ist mal das Erste, womit wir aufräumen müssen. Das Methylphenidat, also das Ritalin, ist ein Stimulans. Und das wird auf dem Schwarzmarkt gehandelt von Menschen, die zum Beispiel 32 Stunden als Manager in irgendwelchen Sitzungen funktionieren wollen, weil es für alle, die nicht diese Filterschwäche haben, eben putschend ist. Und dass unsere Kinder und Jugendlichen mit der ADHS daraufhin ruhiger wirken, liegt ja nicht daran, dass wir sie sedieren, sondern daran, dass sie durch das Medikament mehr verfügbare Botenstoffe in ihrem Aufmerksamkeitszentrum haben, dadurch besser filtern, dadurch weniger reizüberflutet sind und dadurch ruhiger und sortierter sein können. Aber das funktioniert nur bei denen die Botenstoffe Mangelware sind in diesen Gehirnregionen. Bei allen anderen wäre das ein Mittel, was so ähnlich wirkt wie ganz, ganz, ganz starker Kaffee oder so, ne? Also erster wichtiger Punkt, das ist kein Beruhigungsmittel. Zweiter wichtiger Punkt, es gibt keine Abhängigkeiten. Dritter wichtiger Punkt, das wird immer, wenn sie es gegeben haben, komplett abfluten. Es bleibt also nie da. Es entsteht kein Spiegel. Und deswegen ist es ja auch möglich, dass man etwas individuell angepasst, das ist bei allen Kindern unterschiedlich, sagt, dieses Kind braucht das nur während der Schultage und nicht am Wochenende und in den Ferien. Vielleicht nicht ganz so empfehlenswert in der Anfangszeit, wenn man die guten Strategien noch gar nicht automatisieren konnte, aber ansonsten auch eine Option, die nur deshalb funktioniert, weil es eben gerade nicht irgendwo akkumuliert und immer mehr wird. Und in dem Moment, wo man das absetzt, ist das mal schlicht und ergreifend einfach nicht mehr da. Man muss sich wirklich wegen dieser Medikamente, wenn sie mit guter Indikation in richtiger Dosierung unter Kontrollen angewendet werden, wirklich keine Sorgen machen.
Also wie beratet ihr dann Eltern in euren Praxen? Ihr seid ja beide Kinderärztin, die auch eigene Praxen haben hier in Hamburg und habt sicherlich häufiger mal Eltern, die kommen mit dem Problem. Und damit tun sich ja Eltern, glaube ich, auch schwer zu überlegen, gebe ich das oder gebe ich das nicht. Sie möchten natürlich ihrem Kind auch dazu verhelfen, sozial besser Freunde zu finden, in Gruppen klarzukommen, auch ihnen vielleicht dazu verhelfen, dass sie schulisch so weit mitkommen, dass sie ihre eigentliche Intelligenz und ihr Potenzial tatsächlich ausschöpfen können und nicht immer dadurch gehindert sind. Das ist so die eine Seite. Auf der anderen Seite werden vielleicht Nebenwirkungen befürchtet. Wie beratet ihr dann Eltern?
Naja, ich denke, also wenn alle anderen Dinge berücksichtigt wurden und auch hinreichend sozusagen ausprobiert und angewandt wurden, also diese Trainingsprogramme, diese Strukturen im Familienalltag, im Schulalltag, wenn das aber nicht reicht und weiter einfach diese Kinder so große Schwierigkeiten haben, in diesem System irgendwie zurechtzukommen, dann kann man wirklich guten Gewissens den Eltern sagen, gerade so wie Claudia vorhin sagte, dadurch, dass wir hier keine Langzeitfolgen zu befürchten haben, probieren Sie es aus. Schauen Sie doch einfach mal 3 Monate, 4 Monate, geben Sie der Sache mal eine Chance und gucken Sie mal, A, wie verträgt Ihr Kind das? B, was verändert sich? Haben Sie das Gefühl, die positiven sozusagen Auswirkungen überwiegen Ihre Sorgen, was Nebenwirkungen angeht? Sie können es jederzeit beenden.
Genau, man ist ja nicht verpflichtet, dass man kann sozusagen, man schleicht ein, damit man die richtige Dosis pro Kind findet, aber man kann jederzeit wieder aufhören. Und tatsächlich ist es so, das hörte sich jetzt so an, probieren Sie es aus. Es ist natürlich nicht so, dass die Eltern ein Rezept bekommen und dann selber experimentieren, sondern das passiert in ganz enger Rücksprache. Also wir machen das so, dass wir wöchentlich Rückmeldungen bekommen und dann gemeinsam entscheiden, wie es weitergehen soll.
Wichtig ist noch, dass man auch einmal kurz anspricht, das wird sicher auch in dieser umfassenden Diagnostik schon mit berücksichtigt, dass es Störungen gibt, die ganz typisch dieses ADS, ADHS begleiten.
Aha, okay.
Also wichtig ist zu sagen, zum Beispiel das nächtliche Einnässen im Grundschulalter ist ein ganz typisches Begleitphänomen bei Kindern mit einem Aufmerksamkeitsproblem. Kann man sich ja auch vorstellen, die Wahrnehmung, also oder diese für die Reize, die von der Blase ausgesendet werden, so Blase ist voll, es muss jetzt was funktionieren, die kommen gar nicht durch. Dann ist es so, dass es auch in der Schule nicht selten eben begleitende Teilleistungsstörungen gibt, also Lese-Rechtschreibschwierigkeiten oder eine Dyskalkulie, eine Rechenstörung. Was ist Henne, was ist Ei, kann man manchmal nicht ganz genau sagen, aber diese sozialen Anpassungsstörungen mit Gleichaltrigen führen nicht selten dazu, dass sich diese Kinder auch sozial zurückziehen und auch Depressionen entwickeln können. Das ist ganz wichtig, einfach hinzugucken im Gesamtkontext, was braucht dieses Kind, ne, dass man einfach wirklich seine Aufmerksamkeit auch auf diese Dinge mitlegt.
Und wenn es gelingt, diese Störung an sich zu verbessern, also wenn da Therapie hilft, dann würden auch diese Symptome, diese begleitenden Erscheinungen wahrscheinlich dann zurückgehen, oder?
Das ist ja sehr individuell und da muss man auch immer ein bisschen gucken, wie viel Unterstützung braucht welches Kind in welchem Bereich. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen, aber ja, wenn wir Wahrnehmung verbessern können.
Prinzipiell ja. Dann wird mit dem Lese-Rechtschreibschwächen, die ja manchmal auch auftreten, ist das ein bisschen ein Problem. Also klar wird das auch besser funktionieren, wenn man sich konzentrieren kann. Mhm. Wir wollten vielleicht ganz zum Schluss, ist für dich okay, Charlotte, noch sagen, dass es sehr gute Infoportale gibt online für betroffene Familien. Und zwei, die besonders gut sind in unseren Augen, das sind nicht die einzigen, aber die wollen wir jetzt mal gerade hier exemplarisch empfehlen, ist einmal Infoportal ADHS und gemeinsam ADHS begegnen. Wenn man das eingibt in die Suchmaschine, kommt man auf sehr empfehlenswerte Elternseiten, die ganz umfangreiche Materialien und Infos zur Verfügung stellen, auch Podcasts zum Thema und so.
Super, ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Eltern. Ich habe jetzt hier ganz schön viel gelernt. Wenn ein Kind so ein bisschen auffällig ist und hibbelig ist und sich schlecht konzentrieren kann, dann muss das kein ADS sein, muss auch kein ADHS sein. Das kann man aber auch niedrigschwellig schon mal in der Beratung so ein bisschen abklären, ob das etwas gibt, was darauf hindeutet. Und dann kann man das auch gut diagnostizieren. Und eigentlich die Erklärung, dass es da eine Filterstörung gibt für das Kind, das fand ich sehr eindrücklich. Die ist dann auch vielleicht für manche Eltern und für manche Familien eigentlich eine Erleichterung, wenn sie wissen, woran es liegt und was man tun kann. Und das nimmt den Stress so ein bisschen raus. Und also wer da ein Problem hat, der kann auf eine dieser Seiten gehen, die Claudia gerade genannt hat, oder sich an seine Kinderärztin oder den Kinderarzt wenden.
Genau.
Vielen Dank, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.